ARD. SWR 2. Wissen.
Tag für Tag gehen Patienten in die Apotheke mit einem Rezept für ein Medikament. Sie erwarten, dass sie es spätestens am nächsten Tag erhalten. Aber im Jahr 2023 waren Schmerzmittel, Antibiotika, Krebsmedikamente und andere Arzneien oft nicht lieferbar.
Das übersetzt sich unmittelbar in Patientenleid.
Apotheker wie Christian Wegner suchen dann nach Alternativen. Beim Schlaganfallmedikament Actilyse kamen sie an ihre Grenzen, erzählt seine Mitarbeiterin, die Apothekerin Jeanette Mennig-Klose.
Hier gab es auch keine Alternativpräparate, weil das Alternativpräparat Metalyse in dem Fall schon längst im Lieferabriss war. Dort habe ich nicht in der Haut eines Neurologen stecken wollen, der gegebenenfalls das Produkt nicht hatte.
Medikament nicht lieferbar. Wer sichert die Versorgung? Von Marius Penzel.
Seit 10 Jahren nehmen in Deutschland die Engpässe von Medikamenten und deren Grundstoffen stetig zu. Betroffen sind Menschen wie Willi Schneider. Dass der freundliche Mann Anfang 30 künstlich ernährt werden muss, sieht man ihm nicht an. Aber er hat immer einen kleinen schwarzen Rucksack dabei.
Es ist eine parenterale Ernährung in diesem Rucksack. Ich hatte in meinem 3. Lebensjahr einen Schlittenunfall und habe dort fast alles vom Dünndarm verloren. Habe seitdem nur noch 12 cm Rest Dünndarm. Das heißt, alles, was ich oral aufnehme, kann ich zwar essen und mein Körper ist aber nicht in der Lage, die Nährstoffe rauszuziehen, so wie es benötigt wäre. Das heißt, ich würde beim Essen verhungern.
Kurzdarmsyndrom heißt seine Krankheit. Die parenterale Ernährung in seinem Rucksack erhält er auf Rezept in der Apotheke. Dort stellen die Mitarbeiter eine Mischung aus allen wichtigen Nährstoffen her. Sie gelangt über einen Schlauch in seine Vene. Willi Schneider ermöglicht das ein einigermaßen normales Leben.
Wenn ich daran denke, dass ich gerade die Grundschulzeit mit einem Infusionsständer verbracht habe, wo ich nicht länger als eine Stunde von der Steckdose entfernt sein konnte, ist da doch viel passiert. Mittlerweile ist das in einem Rucksack. Ich kann damit meinen Alltag ganz normal leben. Ich habe 2 kleine Kinder, bin gerade am Hausbau und gehe nebenbei auch noch ein bisschen arbeiten. 40 Stunden.
Willi Schneider ist Krankenpfleger und versorgt auch Patienten, die wie er unter dem Kurzdarmsyndrom leiden. Einige der wichtigen Grundstoffe, die Apotheken der parenteralen Ernährung beimischen, sind regelmäßig von Lieferengpässen betroffen. So auch jetzt.
Aktuell ist so, das ist in der Vergangenheit immer mal wieder passiert, dass die Substanz Kaliumacetat nicht verfügbar ist. Das heißt, das benötigen viele Patienten, auch die ich betreue, mit unter anderem Kurzdarmsyndrom.
Kaliumacetat wird der künstlichen Ernährung zugefügt, damit es den pH-Wert des Blutes über viele Stunden stabil hält. Wäre es lieferbar, könnten Patienten einen halben Tag lang auf die Nährstoffinfusion verzichten und Willi Schneider könnte seinen Rucksack für 11 bis 12 Stunden ablegen. Die Apotheke hat für die parenterale Ernährung eine Alternative gefunden, die wie Kaliumacetat den pH-Wert des Blutes puffert. Aber
Ausweichpräparat ist dann natürlich das Natriumacetat. Ist besser als nichts, aber es hält halt nicht den Blut-pH so lange stabil, sodass es bei langen Infusionspausen bis hin zu neurologischen Ausfallerscheinungen geht, ne, was wirklich im Alltag einfach einschränkt.
Wäre auch Natriumacetat nicht lieferbar, könnte der Mann seinen jetzigen Alltag nicht mehr bewältigen.
Das hieße wirklich radikaler Schnitt und entweder Aufenthalt im Krankenhaus, ja, oder eben wirklich zu Hause sitzen und versuchen, keine Energie zu verbrauchen.
Willi Schneider arbeitet bei Medipolis in Jena. Was zu DDR-Zeiten als Apotheke begann, entwickelte sich seit 2005 zu einer Unternehmensgruppe. Medipolis beliefert heute auch Krankenhäuser und betreut pflegebedürftige Patienten. Im Lager sind deshalb zahllose Medikamente gestapelt. In einer großen Halle schlängelt sich ein Labyrinth aus Schwerlastregalen, mit Medikamenten alphabetisch geordnet. Sie sind für Krankenhauspatienten. Apothekerin Jeanette Wennig-Klose geht zielsicher auf ein Regal zu. Sie hält beim Buchstaben A wie Amoxicillin, ein Breitbandantibiotikum. Es wirkt bei Infektionen der Atemwege wie einer Bronchitis, aber auch bei Blasenentzündungen.
Wir haben hier eine Situation im Moment, dass wir hier die Ware maximal kontingentiert bekommen. Also wir kriegen immer nur eine Anzahl X Packungen. Es ist nie passiert, dass wir dort in eine Situation gerutscht sind, dass wir gar nicht mehr versorgungsfähig waren, aber es ist oft eng.
Ist ein Medikament nicht vorrätig, weicht die Apothekerin auf andere Hersteller oder Wirkstoffe aus oder auf Infusionen statt Tabletten. Sie spricht mit Ärztinnen, Pflegern, Patienten. Die Lieferengpässe zu managen, also zu improvisieren, nimmt oft mehr als 10 oder sogar 20% der Arbeitszeit von Apothekenangestellten ein, schätzt die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. In großen Kliniken ist diese Aufgabe mittlerweile ein Vollzeitjob. Doch nicht immer finden Apothekerinnen wie Jeanette Wennig-Klose Alternativen. Wie bei Aktilyse, einem Schlaganfallmedikament.
Und hier hat es einen richtigen Lieferabriss gegeben. Also das war hochdramatisch. Für den Einsatz hier gab es auch wenig Spielraum. Also hier gab es auch keine Alternativpräparate, weil das Alternativpräparat Metalyse in dem Fall schon längst im Lieferabriss war. Dort habe ich nicht in der Haut eines Neurologen stecken wollen, der gegebenenfalls das Produkt nicht hatte.
Das Medikament Aktilyse war eines von 127 versorgungskritischen Präparaten, die 2023 laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte knapp waren.
Ja, der Markt war knapp. Wahnsinnig knapp.
Um mehrere ausgedünnte Stellen im Regal zu finden, muss Wennig-Klose nicht mal zum Buchstaben B im Lager vorrücken.
Ich würde schon sagen, dass man bei jedem Buchstaben ein Präparat findet, was in den letzten Jahren mindestens einmal von einem Lieferengpass betroffen war. Nicht zwingend Abriss, aber doch einen deutlichen Engpass.
Ein paar Blocks entfernt von der Lagerhalle zieht der Geschäftsführer von Medipolis, Christian Wegner, einen weißen Umhang über Kleidung und Schuhe. Das soll vor Keimen schützen. Denn in den Laboren, die er jetzt betritt, stellen Mitarbeiter Chemotherapien gegen Krebs und Infusionen für die künstliche Ernährung her. Doch das geht natürlich nur, wenn die Ausgangssubstanzen geliefert worden sind.
Im onkologischen Bereich sehen wir diese Lieferengpässe bei wirklich sehr, sehr klassischen, nicht zu sagen alten Substanzen.
Der Lebenszyklus eines Arzneimittels läuft meist so. Erst bringen es Unternehmen wie Bayer, Fresenius, Boehringer Ingelheim oder Novartis als patentiertes Arzneimittel auf den Markt. Dabei erzielen sie hohe Umsätze. Nach einigen Jahren läuft das Patent aus. Nun dürfen andere Unternehmen das gleiche Medikament als Nachahmerpräparat, sogenannte Generika, anbieten. Das kennt man von Produkten wie Aspirin. Das Nachahmerprodukt ASS Ratiopharm ist preiswerter. Weil die Konkurrenz auf dem Generikamarkt hart ist, sinken die Preise und die Originalhersteller fahren ihre Produktion zurück. Christian Wegner nennt ein weiteres Beispiel.
Also ein klassisches Beispiel ist das Vinblastin, eines der ältesten Zytostatika überhaupt. Essentiell für die Behandlung von Hodgkin-Lymphomen.
Vinblastin ist wichtig für die Chemotherapie bei Lymphdrüsenkrebs. Generika machen Therapien erschwinglich und damit für große Teile der Welt erst zugänglich. Auch in Deutschland sind 80% aller abgegebenen Arzneimittel Generika. Gerade sie sind häufig knapp.
Potenziell heilbar, aber eben gelegentlich nicht lieferbar. Schwierig. Wenn man einen Hodgkin-Patienten hat, was will man dem sagen? Herzlichen Glückwunsch, es ist ein Hodgkin-Lymphom, es ist heilbar, aber ich kann sie nicht behandeln. Das ist doch der Wahnsinn.
Viele Patientinnen und Patienten fragen sich, wie es zu teils dramatischen Lieferengpässen bei lebenswichtigen Medikamenten kommen konnte. Verfügt Deutschland nicht über eines der teuersten Gesundheitssysteme weltweit? Mehrere Entwicklungen spielen dabei eine Rolle. Eine ist der harte Preiskampf, den aber auch die deutschen Krankenkassen mit zu verantworten haben. Sie deckeln die Preise für Generika, indem sie einen Festbetrag bestimmen. Hinzu kommen teils exklusive Rabattverträge, die sie mit Herstellern aushandeln. Die Preise sinken dann nochmals deutlich unter den Festbetrag. Das ist erst einmal gut für die Beitragszahler, denn so werden jährlich viele Milliarden Euro gespart. Doch die Folgen dieser Praxis hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in der ZDF-Talkshow Markus Lanz im November 2023 so zusammengefasst.
Wir haben im Prinzip Arzneimittel, die Generika sind, also Nachahmerprodukte ohne Patent, die haben wir so geknechtet, wie wir auch vorgehen, meinetwegen beim Discounter. Der Preis ist gedrückt worden bis zum geht nicht mehr. Und wenn beim Discounter mal was nicht lieferbar ist, ist das kein Problem. Bei Krebsmedikamenten ist es sehr wohl ein Problem.
Deshalb hat Lauterbach ein neues Gesetz auf den Weg gebracht. Weil es den sperrigen Namen Arzneimittel-Lieferengpass-Bekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz hat, wird es abgekürzt. ALB-VVG. Es handelt sich um ein Maßnahmenpaket, das vor allem die Preisgestaltung für Kinderarzneimittel freigegeben hat, die im Winter 2022-2023 knapp waren. Husten und Fiebersaft waren besonders betroffen. Für sie wurden die Möglichkeiten der Krankenkassen, die Preise zu drücken, abgeschafft.
Damit wird es auf den Schlag für die Arzneimittelfirmen interessanter, Arzneimittel für Kinder in Deutschland zu liefern oder gar zu produzieren.
So Lauterbach bei der Pressekonferenz in Berlin zur Vorstellung des ALB-VVG im April 2023. Eine weitere Neuerung? Verhandeln Krankenkassen Rabattverträge mit Herstellern von Antibiotika, muss die Hälfte davon in Europa hergestellt werden.
Und wir überlegen uns, das auszudehnen, zum Beispiel auch auf Onkologika. Das ist ein lernendes System. Und davon verspreche ich mir in diesem Bereich Antibiotika, wo wir besonders viele Lieferengpässe haben, einen richtigen Sprung nach vorn.
Mit diesem Teil des Gesetzes will der Minister eine andere dramatische Fehlentwicklung korrigieren, die für künftige Lieferengpässe entscheidend sein könnte. Dass die Produktion der Medikamentengrundstoffe fast nur noch in China oder Indien stattfindet. Deutschland hat sich also abhängig gemacht. Die Industrie glaubt nicht, dass das ALB-VVG an dieser Entwicklung etwas ändert.
Niemand, wir nicht, niemand anderes wird jetzt eine Wirkstoffproduktion oder sogar ein Werk aufbauen, weil wir durch das ALB-VVG beispielsweise jetzt für die Kinderarzneimittel keine Rabattverträge mehr haben. Ja.
Josip Mestrovic sitzt in der Berliner Firmenzentrale des Generika-Herstellers Zentiva. Er ist der Geschäftsführer und gleichzeitig im Vorstand des Generika-Interessenverbandes Pro Generika.
Es muss wesentlich mehr identifiziert werden, welche anderen Wirkstoffe mindestens auch genauso knapp sind. Allein nur durch diese sehr limitierte Anzahl an Arzneimitteln, die das ALB-VVG jetzt betrifft, wird keiner sich ein gesamtes Werk hinbauen.
So klingt es, wenn die Firma in Prag und Bukarest Medikamente zu Tabletten oder Tropfen verarbeitet. Die Aufnahmen hat eine Mitarbeiterin im Zentiva-Werk in Tschechien gemacht. Die Wirkstoffe kauft Zentiva hauptsächlich in Asien. Sollten sie nicht rechtzeitig geliefert werden, droht die Produktion stillzustehen.
Der große Anteil der Wirkstoffe, muss man aber fairerweise sagen, kaufen wir in Indien und China, wie der gesamte generische Markt auch.
Pharmafirmen haben in den letzten Jahrzehnten den Großteil ihrer Grundstoffproduktion von Europa nach Asien verlegt. Spätestens zur Corona-Pandemie zeigte sich, unsere Lieferketten sind in Gefahr. Wer ist an diesem Trend schuld? Es ist zum einen die Konkurrenz des Marktes, nachdem das Patent eines Mittels abgelaufen ist.
In der Zeit nach dem Patentablauf und bevor die Rabattverträge haben, reden wir über mindestens 10 bis 15 Hersteller, die die Gelegenheit nutzen, die ihre Produkte dort anbieten, in einem Preiswettbewerb zwischen uns. Das heißt, der Preis wird weiter runtergehen, also die Ökonomie ist da.
Zum anderen aber sind es die Krankenkassen, die durch Rabattverträge eine billige Herstellung belohnen und geradezu fordern, sagt Mestrovic.
Warum man dann aber eben die Schraube so weit anzieht, sagt, und jetzt von euch 10 oder 15, die ihr da seid, gibt es einen Rabattvertrag, wo nur noch einer liefern darf, treibt das Ganze eben genau in diese viel zu spitze Monopolherstellung, wo die anderen dann sagen, so, ich habe jetzt verloren, wir ziehen uns zurück.
Selbst die Gewinner dieses Konkurrenzkampfes, wie es Zentiva teilweise ist, sagen nun, der Kostendruck der Kassen verhindert, dass sie in stabilere Lieferketten investieren können.
Und wenn Sie aber ein Festbetragssystem haben in Deutschland, wo Sie ja nicht einmal Ihre Inflationskosten erhöhen dürfen, dann fragt man sich natürlich, okay, wir produzieren mal weiter, aber investieren, um das nachhaltig wirklich zu machen, sicherzustellen, das tun wir sicherlich nicht.
Aus Mestrovics Sicht sollten Festbeträge und Rabattverträge bei weit mehr Arzneimitteln abgeschafft werden, als es das ALB-VVG vorsieht. Dann würde sich der Markt erholen.
Ja, mein Name ist Jens Sofira, ich bin Pressereferent beim GKV Spitzenverband.
Die Krankenkassen sehen das anders.
Durch mehr Geld für die Pharmaindustrie kommen keine Arzneimittel sicherer zu den Versicherten.
Jens Ofiera arbeitet in Berlin beim Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen, kurz GKV-Spitzenverband. Er erklärt, wie Kassen, abgesehen von Rabattverträgen, mit dem System der Festbeträge bei Generika Geld sparen.
Das Prinzip der Festbetragsregelung besteht darin, dass verschiedene Arzneimittel, die vergleichbare Wirkstoffe haben, nach gesetzlich gegebenen Kriterien in bestimmte Gruppen zusammengefasst werden. Und für die Gruppen gibt es einen Höchstbetrag und bis zu diesem Höchstbetrag dürfen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten übernehmen.
Vereinfacht gesagt, errechnet sich der Preis so. Bieten 10 Hersteller ein Arzneimittel aus einer Gruppe an, wird der drittgünstigste Preis zum Festbetrag. Kostet ein Arzneimittel mehr, zahlen Patienten drauf. Also bevorzugen sie das günstigere Mittel. Der Festbetrag käme folglich durch die Unternehmen selbst zustande, sagt Ofiera.
Der GKV-Spitzenverband gibt keine Zwangspreise vor und setzt Preise fest, zu denen abgerechnet wird. Jeder pharmazeutische Hersteller hat das Recht, einen höheren Abgabepreis zu verlangen, der auch über dem Festbetragsniveau liegt. Wenn bei einer Marktüberprüfung festgestellt wird, dass die entsprechende Anzahl, die den Markt abbilden und bestimmen, entsprechende Preise nehmen, dann wird auch das Festbetragsniveau angehoben.
Wenn man Festbeträge aussetzt, verlangen viele Anbieter nicht höhere Preise. In vielen Fällen bleiben die Hersteller von sich aus billig. Bei höheren Medikamentenpreisen investiert die Industrie das Geld der Beitragszahler nicht automatisch in die Lieferketten ihrer Medikamente. Schlimmstenfalls bleiben die Rohstoffpreise genauso billig wie vorher und die Lieferketten sind instabil. Und nur die Gewinne der Pharmafirmen steigen.
Warum sollen die gesetzlichen Krankenkassen höhere Preise zahlen, als das pharmazeutische Unternehmen am Markt verlangt? Das sind Ihre und meine Beitragsgelder. Und wie gesagt, wir als gesetzliche Krankenversicherung müssen die Ausgaben für Arzneimittel im Blick haben, die sehr hoch sind.
Die Festbetragsregelung allein würde die globale Engpassproblematik nicht erklären, so Ofiera.
Lieferengpässe haben vielfältige Ursachen und da sind die Preismechanismen in Deutschland nicht der alleinige Grund. Auch in anderen Ländern über Europa hinaus gibt es Lieferengpässe und da werden ganz andere Preise gezahlt. Und trotzdem sind gewisse Arzneimittel auch dort nicht zur Verfügung.
Darf ich Sie nach unten schicken und einfach auf Null drücken?
Wer die Ursachen oder eine Lösung finden will, muss sich den Weltmarkt anschauen. Das sagt Markus Felgenhauer in seiner Big Data Firma Giobo.
Pharmafirmen sind halt global aktiv, das ist generell ein globaler Markt. Es hilft nichts, jetzt nur das Problem isoliert in Deutschland zu betrachten, weil die Lieferketten halt einfach auch global vernetzt sind. Und genauso ist es halt auch bei den Engpässen.
Vielen Herstellern fehlt der Überblick darüber, wie ihre Lieferketten weltweit verbunden sind. Das hat Markus Felgenhauer erkannt und deswegen seine Firma mitgegründet. Hunderte frei zugängliche Datenbanken in Dutzenden Sprachen gibt es für den Arzneimittelmarkt. Sie alle liefern kleine Puzzlestücke, die Kiobo verknüpft.
Also 300 bis 400 Datenbanken haben wir live, also in unserer Plattform, die wir tagesaktuell eben abfragen. Und diese Daten, das sind also Abermillionen von Datensätzen, Marktzulassungen, Engpässen, Zulassungen für Hersteller, Inspektionen, also all diese Informationen in all diesen Sprachen, also bis hin nach China und Japan. Fragen wir tagesaktuell ab und führen sie auf der Plattform zusammen.
Er und seine Kollegen haben versucht herauszufinden, warum sich Lieferengpässe gerade jetzt ausbreiten. Sie wissen, im Generikamarkt arbeiten Fabriken unter maximaler Auslastung.
Also eine hohe Utilization Rate, also Nutzungsrate dieser Fabrik, stellt sicher, dass ich eben mein Produkt zu günstigen Preisen anbieten kann. Aber das führt natürlich auch dazu, dass wenn ich jetzt ein Produkt habe und ich plane mit einem gewissen Bedarf, jetzt übersteigt der Bedarf massiv die Planung, dass ich keine Chance habe, darauf zu reagieren.
Die Firmen sind meist 6 bis 12 Monate in der Zukunft ausgeplant. Fällt eine Fabrik aus oder steigt in einem Land die Nachfrage, kann niemand kurzfristig die Produktion hochfahren. Engpässe breiten sich dann auch in anderen Ländern aus und halten länger an. Felgenhauers Kunden sind Pharmahersteller. Sie sollen mit der Kiobo-Plattform Lieferengpässe besser voraussehen können, ähnlich wie mit einem Wetterbericht.
Okay, da gibt es einen Engpass für ein gewisses Produkt in Deutschland. Ja. was darauf schließen lässt, dass es eben auch bald in Spanien zum Beispiel einen Engpass gibt oder in den USA. Und also da gibt es durchaus Verkettungen, weil halt dann eben teilweise doch die gleiche Lieferkette genutzt wird. Oder ja, man halt generell Muster erkennt, wie gut oder schlecht manche Firmen auf Lieferengpässe in ihren eigenen Lieferketten reagieren können.
Markus Felgenhauer hofft, dass Firmen aufgrund der Informationen aus seiner Plattform Engpässe schon Monate im Voraus sehen und frühzeitig für die entstehende Versorgungslücke produzieren.
Das Ziel unserer Plattform ist einfach, bessere Entscheidungen in kürzerer Zeit zu erzielen. Ja? Und wenn du jetzt einfach schneller verstehen kannst, okay, welche Wettbewerbe sind momentan noch im Markt, in welchen anderen Märkten sind die vielleicht aktiv, kannst du halt für dich deutlich besser entscheiden, welche Produkte sich vielleicht auch langfristig noch lohnen.
Erst im Laufe des Jahres wird sich zeigen, wie effektiv sich auf diese Weise Engpässe verhindern lassen. Denn dann liefern Kiobus Kunden erste Daten zu ihrer Arbeit mit der Plattform. Felgenhauer will auch Regierungen unterstützen, die nach Lösungen gegen Engpässe suchen.
Wir arbeiten in der Tat auch mit der Bundesregierung oder stellvertretend halt dem Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte zusammen. Wir haben versucht, die französische Regierung auch pro bono zu unterstützen bei der Entscheidung, welche Wirkstoffe in Europa wiederhergestellt werden sollen. Da gab es eine große Initiative.
Im Sommer 2023 kündigte Frankreichs Regierungschef Emmanuel Macron an, dass 50 Medikamente künftig wieder in Frankreich produziert werden sollen.
Da habe ich sowohl den Gesundheitsminister als auch Emmanuel Macron angeschrieben. Ich warte weiterhin auf eine Rückmeldung. Wenn wir jetzt eben an verschiedenen Stellen Systeme wieder aufbauen, die eben nicht global denken, so wie der globale Pharmamarkt nun mal funktioniert, dann werden wir eben auch nur Teilprobleme lösen können.
Immerhin etwas globaler als Deutschland oder Frankreich schaut die Europäische Kommission auf den Medikamentenmangel.
There is no one-size-fit-all approach to this.
Stefan de Kersmaeker ist Sprecher der EU-Kommission für Fragen des öffentlichen Gesundheitswesens. Die Kommission gab im Dezember 2023 eine Liste kritischer Medikamente heraus. Mehr als 200 Wirkstoffe. Wenn sie fehlen, würde das Patientinnen und Patienten besonders hart treffen. Um deren Lieferbarkeit zu sichern, rief die Kommission einen Monat später, im Januar 2024, eine Allianz für kritische Medikamente ins Leben. Stefan de Kersmaeker erläutert, wie sie sich zusammensetzt.
Wir bringen Interessenvertreter zusammen. Unternehmen, Mitgliedstaaten, Behörden, Agenturen, Organisationen, die die Arzneimittelsituation überwachen und dann Empfehlungen zur Lösung des Problems abgeben können.
Aus den Ideen, die die Allianz erarbeitet, soll ein Gesetz für kritische Arzneimittel folgen. Am Ende sollen mehr lebensnotwendige Arzneimittel in Europa hergestellt werden und den Patienten zu fairen Preisen zur Verfügung stehen. Bis dahin lässt sich das Problem nur lösen, wenn alle zusammenarbeiten, sagt der Sprecher der EU-Kommission. Doch die EU steckt in einem Dilemma. Denn zentrale Gesundheitsentscheidungen, die mit Engpässen zusammenhängen, trifft jedes der 27 Mitgliedstaaten für sich selbst. Ein Gesetz aus Deutschland könnte die eigene Situation verbessern und gleichzeitig Engpässe in anderen EU-Ländern auslösen.
Die Preispolitik liegt eindeutig in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Was wir vermeiden sollten, ist, dass eine Preispolitik in einem Mitgliedsland zu Engpässen in einem anderen Mitgliedsland führt.
Hersteller liefern Medikamente bevorzugt an die Länder, in denen sie die höchsten Gewinne machen. Erhöht ein Mitgliedsland die Preise für knappe Medikamente, drohen Länder mit niedrigeren Medikamentenpreisen leer auszugehen.
Deshalb ist sehr wichtig, dass wir die notwendigen Mechanismen auf EU-Ebene einrichten, damit die Mitglieder das gemeinsam bewältigen.
Dass der Generikamarkt global auf Kante genäht ist, daran kann auch die EU nur bedingt etwas ändern. Wie lässt sich verhindern, dass immer mehr Hersteller wegen niedriger Gewinne drohen, sich vom Markt zurückzuziehen? Vielleicht hat Jörg Schaber eine Antwort.
Man muss sich, glaube ich, erst mal von der Vorstellung lösen, dass Pharmafirmen am Allgemeinwohl interessiert wären.
Wie alle anderen Unternehmen sind Pharmafirmen am Umsatz interessiert, sagt der Gesundheitswissenschaftler. Er beobachtet seit gut 4 Jahrzehnten die Pharmabranche kritisch und hat Bücher wie Pillenpoker veröffentlicht. Staaten auf der ganzen Welt versuchen, den kaputten Generikamarkt mit Gesetzen zu reparieren. Oft mit mehr Geld für die Industrie, sagt Schaber. Doch das sei nicht immer der effektivste Weg, um das Ziel, nämlich eine sichere Grundversorgung, zu erreichen.
Ja, das Problem wäre bei allen Marktsteuerungsinstrumenten, ist, dass es immer eine Aufwärtssubvention im Grunde genommen ist. Also man buttert immer Geld rein, ohne irgendwie wirklich viel dafür zurückzubekommen.
Wenn die Maßnahmen der Bundesregierung die Engpässe nicht beheben können, sollte die Regierung zumindest durchrechnen, ob eine staatliche Produktion für manche Wirkstoffe günstiger ist, fordert Schaber.
Wenn Pharmafirmen bestimmte Produkte überhaupt nicht mehr herstellen wollen, dann steht für mich einfach auch die Frage im Raum, dann soll der Staat doch mal selber in die Bresche springen. Und ganz interessante Entwicklung in den USA, Kalifornien hat jetzt ja beschlossen, eine staatliche Firma aufzubauen, die Insulin produziert, weil die Insulinpreise sind so hoch in den USA, dass viele Typ-1-Diabetiker, die ja für die das ja lebensnotwendig ist, sich das nicht mehr leisten können und tatsächlich die Todesfälle aufzunehmen.
In Kalifornien arbeitete die Regierung dafür mit der Non-Profit-Organisation Civica Rx zusammen. Die Organisation stellt 80 Medikamente her, darunter Insulin, das sich viele Patienten sonst nicht leisten können. Oder Krebsmedikamente, die wegen Lieferengpässen nicht verfügbar sind. Civica Rx produziert ohne den Zwang, Gewinne maximieren zu müssen.
Es geht hier ja nicht um Verstaatlichung, sondern es geht darum, dort, wo der freie Markt, die Marktwirtschaft versagt einfach und die Patientinnen und Patienten nicht versorgt, da ist es sinnvoll, wenn der Staat einspringt.
Schon jetzt scheint für Firmen insbesondere die Versorgung einiger kleiner Patientengruppen, für die es keine patentierten Arzneimittel gibt, ein wenig lukratives Geschäft zu sein. Patienten wie Willi Schneider oder die, die er als Pfleger versorgt, spüren heute die Folgen.
Stand jetzt sind wir aber mit der Situation konfrontiert, ne? Und dafür braucht es auch kurzfristigere Lösungen. Das geht ja weiter bei Mukoviszidose-Patienten, wo ich einen ganz guten Einblick habe, dass da teilweise die einfachsten Medikamente nicht verfügbar sind über Wochen und Monate, die eben den Unterschied ausmachen zu normales Berufsleben und normaler Alltag. Und ich sitze zu Hause und sehe zu, dass ich irgendwie über den Tag komme.
Deshalb helfen sie sich selbst, indem sie sich in Patientengruppen vernetzen. Familien fahren quer durchs Land, um Medikamente untereinander auszutauschen. Das aber kann keine Dauerlösung sein.
SWR 2 Wissen.
Medikament nicht lieferbar. Wer sichert die Versorgung? Von Marius Penzel. Sprecherin Elisabeth Findeis. Redaktion Sonja Striegel. Regie Günther Maurer. Und hier noch ein Hörtipp.
Medizin von morgen.
Mit Katharina Adig.
Und Eckart von Hirschhausen.
Was wird mit der Medizin von morgen möglich sein? Werden wir 120?
Für mich ist das Altern eine Krankheit.
Ist die Gentherapie eine Wunderwaffe?
Sie wird eine Wunderwaffe sein, noch ist sie es nicht.
Gibt es bald eine Impfung gegen Krebs?
Jeder zweite ungefähr wird erkranken, also ganz konkret, du oder ich.
Du. Und schaffen wir durch die Genschere Erbkrankheiten komplett ab?
Also, dass wir einzelne Muskeln umprogrammieren können, da rede ich nicht von 5 Jahren, da rede ich von 1,5.
Fest steht, die Medizinforschung macht derzeit riesige Fortschritte.
Aber zu viel wollen wir noch nicht verraten. Wir wollen neugierig machen, denn die Medizin von morgen können alle, die das jetzt hören, direkt in ihren Gehörgang kriegen ab dem
5. April.
6 knackige Folgen Wissenschaftsjournalismus für morgen in der ARD Audiothek.
Ich freue mich drauf.
Und ich erst.
SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.